Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Also ich finde das ja immer wieder total spannend und wenn ich drauf schaue, kriege ich bei euch, nicht bei euch, aber doch bei euren Mandanten quasi, ja immer wieder mit, dass es so ein Thema zum Beispiel mit Budgets gibt. Ja, also irgendwie das Thema Verordnung ist ja immer wieder ganz groß und letztens ist mir so ein Thema aufgefallen oder ist mir so zu Ohren gekommen, dass jemand fast schon sagen könnte, verdammt, ich habe eigentlich viel zu viele Patienten, weil also ich als Selbstständiger, ich als Unternehmer freue mich ja darüber, wenn die Bude brummt. Ja, aber scheinbar scheint das ja bei den Ärzten irgendwie ein bisschen anders zu sein. Was hat es damit auf sich?
Ja, das hängt damit zusammen, dass natürlich die Bude brummt, ist für jeden Unternehmer grundsätzlich eine gute Idee. Bei den Ärzten ist halt deswegen ein schwieriges Thema. Du hast es eben schon gesagt, weil es natürlich sowas wie Budgets gibt. Es gibt Abrechnungsbudgets. Das heißt, ich kriege eventuell die Leistung gar nicht mehr bezahlt, wenn ich gewisse Budgets überschreite. Und das andere Thema ist, es gibt natürlich Prüfverfahren, die sicherstellen wollen, dass das, was abgerechnet wird, auch wirklich erbracht wurde. Und mit diesen beiden Themen muss sich der Arzt permanent auseinandersetzen. Er muss das sozusagen da koordinieren. Und fangen wir vielleicht bei der Budgetfrage an, weil das ist erstmal so das vordringlichste Thema, vermeintlich. Wir kommen
ich glaube auch gefühlt noch. Ist das aber auch das, was die meisten ja irgendwie, wenn ich zum Arzt gehe und sage, hey, ich hätte gerne Physiotherapie, ja, so eine Verordnung für Physio, ich glaube, da kriegen es die meisten ja wirklich auch mit.
Ja.
Ja, so diese Fragestellung.
Wobei das Thema ist, erstmal die Leistungen, die der Arzt selber durchführt, für die gibt es durchaus auch Budgets.
Okay.
Während die Physio ist ja eine Leistung, die der Arzt praktisch nur veranlasst, also er stellt ein Rezept aus und ich gehe dann mit diesem Rezept zum Physiotherapeuten, der erbringt seine Leistung, rechnet mit der Kasse ab, der rechnet ja auch nicht mit dem Arzt ab, also der Arzt hat ja mit dem weiteren Vorgang gar nichts mehr zu tun, sondern der Arzt entscheidet im Prinzip nur, hier ist sozusagen ein Heilmittelerbringer ist notwendig, so heißen Physiotherapeuten, Masseure und wie sie alle heißen, heißen eben Heilmittelerbringer. Wenn ich mit dem zu tun habe, der kostet halt das System Geld und da ist letztlich der Arzt ist wie so eine Art Gatekeeper im System. Der ist dafür zuständig, das zu steuern und das ist ja auch so ein bisschen das, die Krux des niedergelassenen Arztes. Also er ist auf einmal verantwortlich für Budgets, wo er selber nichts von hat. Also es ist ja mitnichten so, dass wenn ich ein Physiotherapie-Rezept ausstelle, dass der Arzt dann 10% dieser Leistung bekommt, wie so eine Art Provision. Ja, das ist ja, wir hatten darüber mal gesprochen bei den Kooperationen mit Krankenhäusern, wäre irgendwie eine schlechte Idee, weil das berufsrechtlich ein Thema wäre und strafrechtlich ein Thema wäre. Das gibt's halt auch gar nicht. Also der Arzt hat unmittelbar gar nichts davon, aber wenn er zu viel verordnet, dann wird's ihm vorgeworfen.
Okay.
Also das heißt, wenn er mit anderen Worten sagt, ja, der Holzhausen, der hat einfach ein kaputtes Knie, weil er irgendwie, na, bei dir ein schlechtes Beispiel, aber jetzt, er bewegt sich zu wenig, dann könnte man ja irgendwie auf die Idee kommen, es ist eine gute Idee, dass der Arzt eigentlich nicht eine Physiotherapie verordnet, sondern er verordnet Bewegung. Mhm. Die kostet nichts. Mhm. Ja, meinetwegen, ich muss noch nicht mal Reha-Sport machen, sondern ich mache einfach nur, ich sage, bewegen Sie sich mehr, das wäre ja die kostenlose Variante. Ja. Jetzt sage ich, okay, der Patient bewegt sich nicht und damit haben ja Ärzte häufig zu tun, dass Patienten nicht das machen, was sie ihnen sagen. Und jetzt würde man sagen, okay, als Alternative ist immer noch eine bessere Idee, ich verordne jetzt Physio, als dass wir gar nichts machen. Das ist dann die Alternative.
Ja.
Und dann würde aber die Krankenkasse hingehen und sagen, ja, bei dem haben sie so viel Physio verordnet, das stimmt doch irgendwas nicht. Was hat der denn für ein Krankheitsbild? Ist das wirklich angemessen, so viel Geld aufzuwenden, um das zu machen? Und jetzt aus Arztsicht könnte man jetzt ja sagen, was geht's mich eigentlich an? Also das ist ja jetzt nicht mein Problem. Ich bin ja eigentlich als Arzt dem Patienten verpflichtet und nicht der Krankenkasse verpflichtet. Also könnte ich ja eigentlich, würde man ja jetzt als Patient auf die Idee kommen, das muss den Arzt im Prinzip kann ihm da völlig egal sein. Aber er kriegt halt dann vorgehalten, wenn er zu viel Physiotherapie gemacht hat, weil es nicht wirtschaftlich ist. Dieses Wirtschaftlichkeitsgebot ist bei gesetzlich versicherten Patienten eben etwas, was der Arzt im Hinterkopf behalten muss. Und wenn er nicht wirtschaftlich ist, ich verordne Physiotherapie um Physiotherapie, obwohl der Patient nichts dazu beiträgt, dass die wirklich auch mal die Wirkung herbeiführt, dass ich meinetwegen der Bewegungsapparat wieder gut ist, dann muss der Arzt irgendwann sagen, ich ziehe jetzt die Reißleine. Ich kann bei Ihnen keine Physiotherapie verordnen, weil das Begleitprogramm, was Sie auch machen sollten, haben sie nicht gemacht. Und das ist schon tatsächlich auch für einen Arzt natürlich in der Kommunikation zum Patienten schon wirklich schwierig, weil er muss auf einmal wirtschaftliche Interessen der Krankenkasse umsetzen.
Obwohl ja eigentlich seine Aufgabe ist, die Gesundung des Patienten.
Ganz genau.
Ja.
Und das ist sozusagen, das sind die verordneten Leistungen. Also das ist etwas, da müssen wir auch mal in Ruhe drüber sprechen, weil das ist natürlich irgendwie auch, was gibt's da, Arzneimittel zum Beispiel, ist auch ein großes Thema. Die werden natürlich auch verordnet, gibt's auch Rezepte für. Welche Verantwortung habe ich dafür? Und mach mal ein Beispiel, die Krankenkasse schließt irgendwelche Rabattverträge ab. Ja, die werden gar nicht offengelegt. Also ich kriege als Arzt keine Informationen darüber, was effizient wirklich das einzelne Arzneimittel kostet. Verordne ich aber zu viel, wird es mir hinterher vorgeworfen. Das ist so spannend. Also da müssen wir mal drüber sprechen. Da wird es auch dann leicht absurd. das macht auch Gott sei Dank, muss ich nicht immer selber in der Kanzlei machen. Da haben wir kompetente Leute, die das machen.
Ja.
Aber das ist wirklich ein Thema, ganz speziell machen wir gesondert. Heute kümmern wir uns mehr, finde ich, müssen wir uns um diese Frage kümmern, was ist denn jetzt mit dem Arzt selber los, mit seinen Leistungen los? Und da stellt man ja als Patient fest, dass zum Quartalsende hin ist das manchmal für den Arzt schwierig, Patienten noch aufzunehmen. Das liegt einfach daran, dass wir in der Regel ja Budgets haben, die quartalsbezogen sind. Also ich kriege ein Regelleistungsvolumen, ein individuelles Punktzahlvolumen oder irgendwas. Es gibt also in jeder KV gibt es irgendwelche Budgetierungsmaßnahmen. Die müssen nicht überall gleich sein. Es gab nur im Jahr 2009 hatten wir die Nummer mal, da gab es mal ein Quartal oder zwei Quartale, da war es deutschlandweit überall gleich, da gab es Regelleistungsvolumina. Und weil das so schön einheitlich war, hat aber überall jeder sich beschwert, also mit anderen Worten ist diese Phalanx wieder gebrochen und jetzt gibt's wieder überall unterschiedliche Sachen, die den regionalen Bedürfnissen mehr entsprechen, das ist die euphemistische Begründung dafür, warum es das gibt, aber im Endergebnis versucht jede KV, versucht ja bestmöglich das irgendwie zu verteilen, das muss man einfach sagen und der Hintergrund ist der, dass jede kassenärztliche Vereinigung kriegt halt einfach von den Krankenkassen eine Gesamtvergütung und muss mit dieser Gesamtvergütung alle Ärzte bedienen.
Okay.
Das heißt mit anderen Worten, es gibt einen endlichen Topf und den muss ich halt über die Ärzte so verteilen, dass das System möglichst gut läuft. Und das ist die Herausforderung und dementsprechend ist natürlich klar, wenn der Topf endlich ist, dann kann ich nicht unendliche Mittel den Ärzten zur Verfügung stellen, sondern ich muss auch das wieder begrenzen. Und
ja,
da
klar.
Kommt ja diese Budgetierungsnotwendigkeit her. Das heißt, ich muss mir im Prinzip angucken, wonach orientieren sich diese Budgets? Wie werden die ermittelt? Und in der Regel ist es so, je mehr Patienten ich im Quartal behandle, desto mehr Budget kriege ich, weil einfach dieser Bezug, also Patient pro Quartal ist Fall und an dem Fall hängt in der Regel irgendein Budget dran, vereinfacht gesagt. Also es passt jetzt, wie gesagt, nicht für jede KV, aber so Pi mal Daumen kann man das irgendwie so grob mal als Motiv irgendwie sehen. Und da muss man jetzt ja ganz ehrlich sagen, das ist schon der erste Fehlanreiz. Also wenn ich einfach sage, die Menge der Patienten entscheidet über mein Budget, ist klar, dass eine Arztpraxis, die einfach viele Patienten durchschleust, erstmal finanziell grundsätzlich besser dasteht als eine Arztpraxis, die sich sehr intensiv um die Patienten.
Ja, aber das wäre ja genau der Fall, also wenn das so wäre, und das scheint ja nicht ganz so zu stimmen, das Thema, weil dann wäre es ja super, ne? Praxis brummt, ich kriege immer mehr Patienten, immer mehr Geld, so. Aber das scheint ja eine etwas andere Dynamik noch zu geben.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn du das ja jetzt sozusagen ungezügelt laufen lassen würdest, dann würden ja die, wo vielleicht viele Ärzte sagen würden, das ist irgendwie qualitativ schlechte Medizin, die da abgeliefert wird. Also sagen wir, schönen guten Tag, Herr Rohpeter, wie geht's Ihnen denn? Ach, mir zwickt's am Knie, hier ist ein Rezept, gehen Sie schnell zum nächsten Facharzt. Ja, also beispielsweise als Hausarzt wäre das ein tolles Konzept. Also ich behandle den Patienten gar nicht mehr, sondern ich fange ihn am Dresen ab und gebe ihm einfach nur die Überweisung zum nächsten Kollegen, wäre ja dann monetär das interessanteste Konzept. Das kann es natürlich medizinisch nicht sein. Also versucht das System gegenzusteuern. Also es gibt auf der einen Seite eine mengenmäßige Begrenzung, wie gesagt, unterschiedlich ausgestaltet, aber von dem Verständnis her, wo einfach gesagt wird, eine gewisse Fallzahl, also Patientenzahl pro Quartal ist in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, kriegst du eben nur noch reduziert oder gar nicht vergütet. Gar nicht, gibt es in der Regel nicht, sondern es ist irgendwie reduziert. Einfach um den Anreiz zu setzen, wenn du diese Zahl überschreitest, dann lohnen sich mehr Patienten eben nicht linear weiter, sondern die lohnen sich immer weniger. So mit anderen Worten gibt es sozusagen Best Practice. Man weiß, wie viele Ärzte beispielsweise in der Hausarztpraxis sind. So Pi mal Daumen 1000 Patienten im Quartal schafft der durchschnittliche Hausarzt. Und alles, was darüber hinausgeht, sozusagen, dann wird gegengesteuert vom System her. Das ist das erste Tool, mit dem man das macht. weil man einfach die Budgets sozusagen, die machen es dann uninteressant, beliebig zu steigern. Das Zweite ist natürlich auch einfach Kapazität. Also eins ist ja auch klar, jeder Patient braucht ja einfach seine Zeit. Also ich kann noch so optimiert eine Praxis irgendwie führen, aber mein Beispiel von eben war ja völlig überzogen. Das ist ja in der Praxis gar nicht darstellbar. Ich kann jetzt nicht, ich sage jetzt mal, dem Patienten, der schwer krank ist, am Tresen abfrühstücken, das geht ja auch gar nicht. Also mit anderen Worten, ich habe halt auch die Patienten, für die ist auch bei aller wirtschaftlichen Orientierung, die eine Praxis haben könnte, geht das einfach gar nicht. Ich werde mich mit dem Patienten hinsetzen müssen, ich muss Diagnostik durchführen und so weiter. Also von daher gibt es ja einfach aufgrund der Behandlungsnotwendigkeit gibt es natürlich auch ein limitierendes Moment. Aber jetzt, das ist natürlich ein Problem, wenn ich sage, ich habe einen hochleistungsfähigen Arzt mit einer super Praxisorganisation, der meinetwegen wirklich sagt, ich begrenze die Arzt-Patientenzeit auf das, was medizinisch wirklich geboten ist, indem ich alles auslagere. Also ich sag mal, ich habe gute Anamnesebögen, ich habe ein super Team, was sich um den Patienten kümmern kann. Ich habe perfekt vordiagnostiziert, soweit das irgendwie zulässig ist, haben meine Arzthelferinnen und Arzthelferinnen alles schon vorher diagnostiziert. Und ich muss als Arzt nur noch das machen, was zwingend beim Arzt hängen bleiben muss. Dann habe ich natürlich einen optimierten Vorgang. Ja. Nichtsdestotrotz ist das dann eben durch die Budgets, wird das trotzdem limitiert. Das heißt, wir haben durchaus Hausärzte, die schaffen in der Einzelpraxis 2000 und mehr Patienten im Quartal.
Okay.
Das sind in der Regel natürlich Praxen, die anders aufgestellt sind, als ich sage jetzt mal die Hausarztpraxis, die 600, 700 Patienten im Quartal hat. Das ist ein anderer Mitarbeiterstamm, der da tätig ist. Es ist eine andere Praxisorganisation, die dafür auch erforderlich ist. Aber wie gesagt, das System will halt einfach diese Auswüchse nach oben begrenzen, weil die einfach erahnen, dass wenn ich eben bestimmte Mengen überschreite, kann die Medizin irgendwann nicht mehr so gut sein. Ja, das ist die Befürchtung. So, und da dieser Topf ja auch endlich ist, bedeutet natürlich auch, wenn ich Einzelnen völlig freie Fahrt lassen würde, das wäre die Alternative. Die Alternative wäre ja, wie bei uns Anwälten auch, du kannst anstellen, wie du willst, du musst halt nur die Leute finden. Es gibt keine Bedarfsplanung. Ja, das ist ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja bei den Ärzten begrenzt ist.
Genau.
Dann könntest du einfach sagen, wird der Markt schon regeln. Also dann wird es halt große Praxen geben, die halt viele Ärzte beschäftigen, und es wird Praxen geben, die einzeln sozusagen dann tätig sind. Und aber hier ist, die Bedarfsplanung schlägt halt zu. Die gucken sich an, wie viele Sitze habe ich praktisch in einer Praxis, und da hängen dann wieder die Budgets dran. Deswegen muss ein Arzt sich im Prinzip immer überlegen, wenn ich jetzt in Menge gehe, wie lange kann ich das machen, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, und ab wann habe ich vielleicht auch ein rechtliches Thema. Denn es ist ja sozusagen, das eine ist, kriege ich meine Leistung bezahlt, da könnte man ja jetzt sagen, naja, da habe ich mal ein Quartal, wo ich ein bisschen mehr abgerechnet habe. Das ist bei Ärzten immer das Missliche. Sie kriegen ja die Information darüber, was sie gemacht haben und ob sie es gelohnt hat oder nicht, kriegen sie ja zeitlich versetzt.
Ja.
Also wir haben jetzt irgendwie Juli. Das heißt mit anderen Worten, der Arzt operiert jetzt und ist in seiner Praxis tätig bis zum 30.09. Am 30.09. oder 1.10. fängt er dann mit dem Abrechnungsprozedere an, schickt das zur KV. 5 Monate später weiß er dann, wie viel Geld habe ich denn wirklich verdient.
Okay.
Weil er das vorher nicht wissen kann, wegen dieser Budgetregelung, aber weil die Summe ist ja auch endlich. Ja, das ist sozusagen die Krux. Und von daher muss man eben einfach sagen, okay, aus Sicht des Arztes muss ich eben diese Spielregeln, die muss ich kennen, damit ich meine Praxisstruktur anpassen kann.
Aber ist es denn nur stumpf die Zahl der Patienten, an der es begrenzt wird? Oder gibt's da, wenn ich mir das anhöre, ne, habe ich so das Gefühl, vielleicht reicht das gar nicht.
Nein, das reicht auch nicht, und das ist auch nicht das Einzige. Es gibt natürlich dann auch noch Sachen, die eben von der Qualifikation abhängen. Also es gibt natürlich in vielen KV qualitätsgebundene Zusatzvolumina, wo du einfach sagst, da hängt an der Qualifikation, hängt auch ein Budget. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich Orthopäde bin und kann Röntgen, das kann nicht jeder Orthopäde, aber wenn ich das eben kann, dann kriege ich halt sozusagen ein Röntgenbudget. Und dann gibt es kassenärztliche Vereinigungen, in die kriege ich bei jedem Röntgenfall, kriege ich sozusagen einen Eurobetrag zusätzlich, um diese Röntgenleistung zu erbringen. Und bei anderen wird das pauschaliert, da wird einfach gesagt, im Durchschnitt für jeden Patienten kriegst du einen bestimmten Betrag für Röntgen, und wenn dann der Röntgenpatient kommt, kannst du für den das Budget nutzen. Also da gibt es unterschiedliche Systematiken, aber die natürlich von der Qualifikation schon abhängen. Also da gibt es deswegen dann auch sinnvoll, muss man sich als Arzt im Vorfeld auch Gedanken machen, welche Qualifikation habe ich denn, um bestimmte andere Töpfe vielleicht auch zu nehmen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise ein sehr atypisches Leistungsspektrum habe. Also ich nehme zum Beispiel irgendwie die Chirurgie. Das ist ja so eine Querschnittsmaterie, Chirurgie an sich. Da gehören ganz, ganz viele Subdisziplinen dazu, zum Beispiel der Gefäßchirurg. Und ein Gefäßchirurg wird zum Beispiel viel mehr Sonographieleistungen durchführen, als der Standardarzt, der Standardchirurg das im Prinzip machen kann, weil einfach das bei seinem Leistungsspektrum zwingend geboten ist.
Genau.
Wenn der jetzt sozusagen das gleiche Budget bekommt wie der normale Chirurg, dann kommt er halt einfach mit dem Mengen nicht hin. Also das heißt, für solche atypischen Sonderkonstellationen unter bestimmten engen Voraussetzungen, hat die Rechtsprechung ausbaldowert, kann ich Zusatzbudgets kriegen, Sonderregelungen kriegen, dass ich einfach mit meinem Sonderspektrum trotzdem eine adäquate Vergütung bekomme, weil sonst würde ich es ja logischerweise als Arzt auf Dauer gar nicht durchhalten.
Weil diese zusätzlichen Leistungen ja dann auch mehr Zeit in Anspruch richtig nehmen.
Okay. Genau. Also mit anderen Worten, dieser Topf, es geht ja darum, die Krankenkassen zahlen ja an die KV und das, damit die gesamte Versorgung aufrechterhalten wird. Mhm. Nicht nur die Leistungen, die in Menge sozusagen machbar sind oder die Standardleistung, sondern es gehört ja alles dazu. Es gehört halt auch eine spezielle Leistung dazu. Mhm. Und die würde das System ja nicht erbringen oder die Ärzte in dem System nicht erbringen, wenn sie wüssten, die kann ich auf Dauer, kann ich die niemals ausführen. Also von daher ist das sozusagen, damit das auch das System funktioniert, muss ich dafür auch Sonderbudgets geben. Mhm. Aber die Spielregeln sind halt relativ eng. Mhm. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen irgendwie so, ich habe ganz normale Leistung. Ich mache das, was jeder andere Arzt meiner Fachgruppe auch macht und gehe zur KV hin, weil ich ja mehr abgerechnet habe als die anderen alle und hätte gerne dafür eine Sonderregelung. So geht's nicht. Okay. Sondern ich muss sagen, ich kann irgendwas Besonderes, was vielleicht in meiner Fachgruppe sonst kaum einer macht, und dafür kriege ich dann mal ausnahmsweise ein Budget. Und das ist diese ganze Frage mit dem Budget. Und die zweite Frage ist, die KV Bayern, schöne Internetseite übrigens, also okay, wenn du dich mal einlesen willst, die haben wirklich gute Kurzbeiträge zu interessanten Themen, also tatsächlich muss man die hervorheben. Und die hat tatsächlich mal so ein bisschen, ich muss sie mal vorlesen, weil ich muss mal gerade raussuchen, hier. Da die von den Krankenkassen zur Verfügung gestellte Honorarmenge zur Vergütung ärztlicher Leistungen begrenzt ist, ist es wichtig, durch eine Prüfung der Abrechnung eine gerechte Verteilung der knappen Finanzmittel zu erreichen. Und dann geht es irgendwie so weiter. Mhm. Und wie machen die das? Die machen das zum einen, indem sie sozusagen auf Antrag von Krankenkassen gucken, ob du die richtige Ziffer genommen hast für das, was du gemacht hast.
Okay.
Also
sachlich
rechnerisch zu korrigieren. Und es gibt noch ein Tool, das muss jeder niedergelassene Arzt kennen. Wer das nicht kennt, hat eventuell ein Problem.
Okay.
Das ist die Plausibilitätsprüfung.
Ah, okay.
Und die Plausibilitätsprüfung, die ist jetzt total spannend und eigentlich auch gar nicht schwer zu verstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist bei jeder GKV-Leistung. Ist im einheitlichen Bewertungsmaßstab, da stehen alle Leistungen. Also da kannst du alle Leistungen nachlesen, was ich sozusagen erbringen kann. Da steht auch, ich sage jetzt mal indirekt, der Eurobetrag hinter, was kriege ich für diese Leistung? Und ganz hinten, dummerweise im Anhang 3 zum einheitlichen Bewertungsmaßstab, steht dann für jede Leistung ein Zeitintervall hinterlegt, okay, die sogenannte Prüfzeit. Mhm. Da wird also gesagt, wie lange wird denn unterstellt, braucht ein Arzt, um die Leistung, die er sozusagen oben abgerechnet hat, oben steht, was er kriegt dafür und was er erbringen muss, und unten steht, wie lange er dafür braucht. Und das Gemeine ist, wenn ich jetzt nur oben lese, ohne den Anhang, komme ich gar nicht auf die Idee, die Plausi-Zeit zu gucken. Aber jeder Arzt, der dir die Ziffern abrechnet, tut gut daran, mal im Anhang zu gucken, wie viel Zeit brauche ich denn, oder die Software es machen zu lassen. Ja, die meisten Softwaren können das auch. Und jetzt passiert eins, ich erbringe eine diffuse Menge an Leistungen und dann kann ich praktisch aufsaldieren. Hinter jeder Leistung liegt ein Zeitintervall und dann saldiere ich einfach, wie viel Zeit hat der Arzt denn rechnerisch gebraucht, um die Leistung zu erbringen.
Okay.
Und natürlich gibt's dafür auch quasi ein Zeitbudget. Wenn ich mehr als 780 Stunden im Quartal erbringe, hat der Arzt ein Problem. Und 780 Stunden im Quartal, jetzt muss man kein mathematisches Genie sein, wenn ich mal einfach, nehmen wir mal 12 Wochen im Quartal, ja, also.
Ich habe zwar mal Mathe-Leistung gehabt, aber da bin ich trotzdem im Moment mal raus. Aber du hast die Zahlen im Kopf, ich bin mir sicher.
Gott sei Dank habe ich sie auswendig gelernt, sonst wäre das vielleicht ein Thema. Nein, also 780 Stunden im Quartal würde ja erstmal bedeuten, wenn ich mal 12 Wochen nehme, ein bisschen einfacher zu rechnen, sonst komme ich jetzt auch nicht hin, dann hast du ja im Prinzip 60 Stunden in der Woche. Das hört sich erstmal unfassbar viel an. Aber man muss wissen, dass diese Zeiten, diese Prüfzeiten, die da ermittelt sind, die sind jetzt nicht mathematisch trennscharf ermittelt worden. Da ist also jetzt keiner in die Praxen reingegangen, hat sich mit der Stoppuhr hingesetzt. In jeder Arztpraxis hat das sozusagen erfasst, wie viel die Ärzte wirklich dafür aufbringen. Hat man das zusammengestellt, hat irgendwie gesagt, keine Ahnung, Sonographieuntersuchung in der Gefäßchirurgie dauert so und so lange. Das schreibe ich für jeden Gefäßchirurgen auf, teile dann die Zahl einfach und dann komme ich auf den Durchschnittswert. So ist es nicht passiert, sondern im Prinzip haben sich Verbände hingesetzt, die KV hat sich hingesetzt, der einheitliche Bewertungsausschuss hat sich der Bewertungsausschuss hat sich hingesetzt. Also diverse Gremien haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und der Bewertungsausschuss hat dann gesagt, ja, okay, das ist sozusagen die Zeit, die wir zugrunde legen. Warum? Weil sie auch eine Vergütung ermittelt haben. Und in der Vergütung steckt natürlich auch Arztzeit drin. Das heißt, je länger die Leistung dauert, desto höher ist die Vergütung. Also insofern ist sozusagen aus Sicht der Verbände es eigentlich eine gute Idee, dass die Prüfzeit möglichst lang ist, weil dann ist die Vergütung möglichst hoch.
Ja, okay.
Für den Arzt in der Praxis bedeutet es aber, du kriegst eine Zeit vorgehalten. Ich sage jetzt mal, ich habe Mandanten, die sagen, wenn ich so lange brauchen würde, beispielsweise für einen ambulanten Eingriff, dann wäre das Körperverletzung, wenn ich so lange brauchen würde. Das ist aber die Prüfzeit.
Okay.
Und jetzt stell dir vor, jemand macht den ganzen Tag Operationen. Und der ist richtig gut in dem Thema. Also, keine Ahnung, Kataraktoperation, Augenarzt. Ja, das ist ja tatsächlich mittlerweile fast ein Massengeschäft. Ja, weil einfach so viele Operationen in relativ schneller Zeit durchgeführt werden oder kurzer Zeit durchgeführt werden. Und wenn die so lange brauchen würden, wie die Blausi-Zeit das suggeriert, dann wäre das schon fast erschreckend. Ja, also das ist unrealistisch. Das weiß jeder, der in dem System tätig ist, weiß, dass die Blausi-Zeiten, die dort hinterlegt sind in diesem Anhang, nichts mit der Realität zu tun haben. Du wirst aber als Arzt jetzt damit konfrontiert. Ja, wenn du, deswegen sagte ich vorhin, wenn du das Thema noch nicht gehört hast und gerade in den operativen Fächern wäre das fatal, wenn du davon noch nie was gehört hast, dann bist du halt hinterher ganz überrascht, weil dir auf einmal werden dir Zeiten vorgehalten, wo du drauf guckst und sagst irgendwie, ja, das kann ich aber deutlich schneller. Und dann kommt die Rechtsprechung und sagt, das ist schön, dass du da schneller kannst. Glauben wir dir aber nicht. Oder spielt für uns keine Rolle. Weil diese Zeiten sind ja festgelegt worden, um die Honorare, die du bekommen hast, zu rechtfertigen.
Okay.
Also ein perverses System, wenn man so will, das über die Blausi-Zeiten, erstmal hört sich ja Plausibilitätsprüfung, hört sich so an, ich gucke mir an, ob das nachvollziehbar ist. Das ist das, was ich unter Plausibilität...
Ob es plausibel ist, genau.
wenn ich aber sage, ja, kommt es eigentlich gar nicht mehr drauf an. Also es gibt gar keinen intellektuellen Folgeakt, wo sich jemand hinsetzt und guckt sich beispielsweise OP-Berichte an. Also ich könnte ja bei den Operationen ganz einfach, könnte ich ja hingehen, da muss ja jeder Arzt muss einen OP-Bericht schreiben und dann steht eben drin, wenn der 20 Katarakte an dem Tag erbracht hat, muss es 20 OP-Berichte geben.
Genau.
Und im Zweifelsfall, wenn alles gut gelaufen ist, steht auch drin Schnittnahzeit. Ich sehe also, der hat um 14.06 Uhr die, keine Ahnung, 10. Operation angefangen und um 14.21 Uhr war er beispielsweise fertig. Kann ich sehen, kann ich nachvollziehen, könnte das ja einfach 1:1 kontrollieren. Wäre ja alles gut, wenn das ist.
Ja.
Aber die Rechtsprechung verfolgt da interessanterweise, finde ich, eigentlich sozusagen, dass das wie eine verbindliche Regelung ist. Ich kann also nicht schneller arbeiten, als es mir erlaubt ist. Und wir hatten mal einen Richter, mit dem hatten wir über dieses Thema gesprochen und hat er zu mir gesagt, ja, wenn jemand dann so schnell ist, das glaube ich ihm ja durchaus auch, ja, dann muss er halt um 12 Uhr aufhören zu arbeiten. Und das ist natürlich, zeigt, dass sich alle Protagonisten im System klar sind, dass die Blausi-Zeiten unrealistisch sind, ist aber in einem System, wo ich auf Termine ja teilweise lange warte,
schon
ein bisschen schwer zu verdauen, muss man ganz ehrlich sagen. Und für den Arzt ist es natürlich doppelt schwer, weil ich muss ja jemanden, der leistungsfähig ist, der auch Bock hat zu arbeiten, der die Leistung auch dauerhaft schafft, muss ich eigentlich erklären, pass auf, du darfst nicht so viel arbeiten, weil du irgendwelche bürokratischen Hürden damit.
Genau.
Und das ist schon
wirklich schwer. Lehn dich lieber zurück und lehn die Füße hoch. Aber was ich spannend daran finde ist, und du hast es vorhin gesagt mit dieser Thematik, okay, bei niedergelassenen Ärzten, die bis zu einer bestimmten Grenze einen bestimmten Satz bekommen, wenn sie darüber sind, bekommen sie weniger. Das ist ja so die eine Seite. Da könnte ich ja noch sagen, okay, ja, dann kriege ich halt bei einem Patienten ein bisschen weniger. Ja, dann ist es ja trotzdem mehr, als ich an der Grenze hätte, sage ich mal. Aber das ist natürlich ja jetzt dann so eine Geschichte, die ja gefühlt auch so als Außenstehende sehr, sehr zweifelhaft ist, weil dann sind wir ja an einer ganz anderen Stelle, weil da gibt's ja nichts, ich sag mal in Anführungsstrichen, in dem Sinne Messbares, sondern da wird irgendeine Zahl, jetzt bin ich mal ganz böse, irgendeine Zahl stumpf hochgerechnet, ob das mit der Realität zu tun hat oder nicht, ist ja die ganz große Frage und in allermeisten Fällen ja gar nicht.
Also ich kann ein konkretes Beispiel machen, dann wird es deutlich, dann sieht man auch, was sozusagen Planung in der Praxis, dass das auch mal schief gehen kann, aufgrund von rechtlichen Regularien. Wir hatten einen Mandanten, der hat eine leistungsfähige Praxis gehabt, in einem Bereich, der wirklich sehr sensibel ist, wo man auch wirklich auf Ärzte dringend angewiesen ist. Also tatsächlich einem Bereich, wo man jetzt sagen kann, es ist gut für jeden, der leistungswillig und bereit und fähig vor allem ist. Und der hat jetzt eins gemacht, ist mit Hilfe der KV hingegangen, hat seinen Vertragsarztsitz. Er hatte einen Vertragsarztsitz, den hat er geteilt.
Okay.
Er hat also auf die zweite Hälfte hat er einen weiteren Arzt angestellt. Das Ganze unterstützt von der KV, Ganze auch gelaufen, auch nach den rechtlichen Regularien. Ist alles gut, also kann man jetzt gar keinem einen Vorwurf machen. Jetzt passierte eins, ja, die Patienten sind nicht in dem gleichen Maß zu ihm weitergeströmt wie in der Vergangenheit, sondern die haben gesagt, ja, super, dann sind jetzt zwei Ärzte. Jetzt kommen immer mehr Patienten zu diesem Arzt. Und jetzt sozusagen, das System würde jetzt von ihm eigentlich erwarten, dass er das, was ich eben sagte, dass er um 12 sagt, liebe Patienten, es ist ja schön, dass Sie weiter Behandlungsbedarf haben,
ja, ich gehe jetzt um 12, nach Hause. Ich habe Feierabend.
Richtig, genau. Ja. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat sich, man könnte fast sagen, er hat sich an den hippokratischen Eid erinnert, dass er ja sozusagen zur Behandlung vielleicht auch verpflichtet ist und hat einfach weiter Patienten behandelt. Das heißt, die Patientenzahl wuchs an, er hat immer mehr Leistungen erbracht. Mhm. Und irgendwann haben die beiden Ärzte, haben das beide gemacht, also der Angestellte und der Inhaber. Und irgendwann hatten die einfach doppelt so viel Ärzte, wie sie eigentlich vertragsarztsitzmäßig erfasst hatten. Mhm. Und die Plausi-Zeit ist aber nicht erweitert worden. Okay. Das heißt, es gab eine plausible Erklärung für dieses Modell. Wir haben zwei Ärzte, die zwei Ärzte haben einfach mehr gearbeitet als das, was sie an Vertragsarztsitzen hatten. Also wenn man jetzt wirklich den Begriff Plausibilität ernst nimmt, das ist total plausibel. Mhm. Die haben einfach mehr gearbeitet als ist. Und dann würde man sich ja vom System her erwarten, das, was du gerade gesagt hast, ja, dann arbeiten die über ihr Budget, dann kriegen sie die Patienten nicht bezahlt, dann haben sie vielleicht nicht so viel im Topf, aber es wird ihnen zumindest nicht noch vorgeworfen. Nein, die Nummer ist dann weitergegangen. Es gab eine Plausibilitätsprüfung, weil sie ja 780 geteilt durch zwei jeweils nur hätten erbringen können, aber mehr als 780 jeder einzeln erbracht hat, haben sie eine Plausi-Prüfung bekommen und mussten einen siebenstelligen Betrag zurückzahlen. Obwohl die Leistung an dem Patienten zweifelsfrei erbracht wurde, das wusste die KV, das wussten alle Protagonisten im System, wussten das Ganze. Mhm. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Also die KV kann dann ja auch nicht anders. Also da kann man jetzt auch keinem einzelnen Sachbearbeiter irgendeinen Vorwurf machen. Das sind ja die Spielregeln und die KV ist ja da öffentlich-rechtliche Institution. Die müssen ja dann auch prüfen und die müssen dann ja das Ganze auch umsetzen. Das heißt, die müssen ihm das Geld wegnehmen. Wenn sie es nicht machen würden, könnte bis zum Vorstand, der könnte sogar persönlich in die Haftung kommen. Also da merkt man schon, das hat mit Plausibilität nichts mehr zu tun. Es ist eigentlich ein Zeitbudget. Und das heißt, bei der Praxisorganisation muss ich mir über die Budgets muss ich mir klar sein und ich muss mir über die Zeitbudgets klar sein. Und ich muss halt rechtzeitig gucken, wie ich damit umgehe. Und zum Beispiel hätte man hier sagen können, ja, wenn ihr ein Plausi-Problem bekommt, dann macht doch sogenanntes Jobsharing. Mhm. Da sprechen wir auch nochmal gesondert drüber, das ist auch wieder ein Thema für sich. Aber dann teile ich mir einfach eine Zulassung und merkwürdigerweise, dann kann ich 780 Stunden plus zusätzliche Leistungen erbringen, obwohl ich auch nur einen Versorgungsauftrag habe, da hätte man es machen können. Aber das kann ich im Nachhinein, kann ich die Zeit nicht zurückdrehen. Also wenn das einmal falsch sozusagen aufgesetzt wurde, das Konstrukt, kriege ich es nachträglich nicht korrigiert. Mhm. Und das ist eben einfach das Dilemma, man muss sich von vornherein über diese Spielregeln klar sein.
Also macht es auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld, ich sag mal, durchaus auch kompetenten Rat natürlich zu holen und da auch mal die verschiedenen Fälle durchzudeklinieren, will ich mal fast sagen.
Definitiv, weil ansonsten tatsächlich auf die Idee kommst du ja, mit gesundem Menschenverstand kommst du auf solche Ideen nicht.
Genau.
Also würdest du ja immer sagen, ich habe ein Versorgungsbedürfnis, Patienten werden ansonsten nicht adäquat versorgt. Und was könnte es besser geben als einen Arzt, der sagt, ich nehme mich dieses Problems an, ich versorge die Patienten, ich stelle sogar noch jemanden an, ich gehe in unternehmerische Risiken vielleicht auch erstmal rein, denn es ist ja vielleicht vorher gar nicht absehbar, ob das funktioniert oder nicht.
Genau.
Und das Ganze mache ich natürlich, weil wir Patienten versorgen und dafür ein gewisses Entgelt bekommen. Und im Nachhinein wird dann gesagt, ja, wir nehmen ihnen den Umsatz weg. Jetzt die Frage, mit welchem Geld ist der Angestellte bezahlt worden?
Ja.
Aus dem privaten Töpfel dieses Arztes. Und man kann heilfroh sein, wenn so ein Arzt dann nicht ins Insolvenzverfahren rutscht.
Ja.
Von daher ist das wirklich ein spannendes Thema, ja.
Definitiv. Mein Lieber.
Zum Wohl.
Zum Wohle. Ja, aber wie bei allen Themen, über die wir uns unterhalten haben, ist es, also der Teufel steckt ja im Detail, ne? Also das ist...
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.